Willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Ein Rückblick auf den ersten Weltraumspaziergang ist heute eines unserer Themen. Außerdem die entscheidende Volkskammerwahl vor 25 Jahren in der noch DDR, der Massenmord von Katyn, durch den Stalin die polnische Elite auslöschen wollte, und eine wenig bekannte Episode aus dem Leben von Anne Frank. Weltraumspaziergang, das ist natürlich ein zu schönes Wort für das, was Astronauten immer wieder in der Schwerelosigkeit praktizieren. Meist haben sie bei ihren Außeneinsätzen einen klaren Arbeitsauftrag, eine Art höhere Klempnerarbeit. Trotzdem bleibt die Faszination und auch das Risiko. Besonders deutlich wurde das vor 50 Jahren beim ersten Außenbordeinsatz der Raumfahrtgeschichte. Alexei Leonow hat ihn überlebt und steht bis heute mit Anfang 80 noch gerne an der Rampe, wenn mal wieder ein Raumschiff abhebt. Damals aber entging er nur knapp dem Tod. Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über Weltraumerfahrungen von Alexei Leonow bis zu Alexander Gerst.
Es geht mir sehr gut. Ich fühle mich hervorragend. Funkt Kosmonaut Alexei Leonow aus 450 Kilometern Höhe. Gerade hat er als erster Mensch überhaupt sein Raumschiff verlassen. Jetzt schwebt er, gehalten nur von einer Metallschnur, frei im All. Eine Pionierleistung, inszeniert als frühes Medienspektakel, als Kosmovision. So nennt das die Sowjetunion 1965. Die Gespräche zwischen der Besatzung der Vostok-Kapsel und der Bodenstation werden live übertragen. Eine Kamera sendet körnige Schwarz-Weiß-Bilder vom schwebenden Leonow hinunter zur Erde.
Alex, as you're moving up towards the front face, just avoid contact with the TUS reel cable.
Ausstiege ins All sind heutzutage Routine. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst muss im Oktober 2014 gemeinsam mit seinem US-Kollegen Reid Wiseman an der Außenhaut der Internationalen Raumstation eine Wärmepumpe austauschen. Für die menschliche Erfahrungswelt ist der Außenbordeinsatz bis heute eine große Herausforderung, erzählt Gerst.
Ich habe gesehen, wie die Luke aufging und ich hatte den Eindruck, oh, jetzt geht die Tür auf, jetzt kommt bestimmt gleich ein eiskalter Windhauch rein. Und ich musste über mich selbst lachen, weil natürlich durch den Anzug spürt man natürlich überhaupt nichts. Aber dennoch merkt man, wie man als Mensch dann doch immer in so bekannte Schemen zurückfällt und intuitiv reagiert, obwohl es im Weltraum keinen Sinn macht.
Und manchmal versagt im großen schwarzen Nichts eben auch die menschliche Technik. Nach 12 Minuten freien Schwebens dürfte sich Kosmonaut Alexei Leonow nicht mehr so hervorragend gefühlt haben, wie er es der Bodenstation zuvor mitgeteilt hatte. Als er zurück in die aufblasbare Luftschleuse des Raumschiffes will, stellt er fest, dass er nicht mehr hindurchpasst. Im Vakuum des Alls hat sich sein Raumanzug stark aufgebläht und versteift. Ein Problem, das den Weltraumingenieuren auf der Erde offensichtlich nicht in den Sinn gekommen ist.
Also die haben das natürlich schon trainiert, auch in der Vakuumkammer. Aber dieser Fall, dass der Raumanzug dann so ein bisschen größer wurde im wirklichen Vakuum des Weltalls, das sind Dinge, denen man im Weltraum begegnet. Dann begegnet man eben Dingen, die man vorher nicht so gesehen hat.
Ohne die Bodenstation zu informieren, reduziert Leonow über einen Schalter an seinem Raumanzug den Druck. Ein Notmanöver. Ihm bleibt jetzt weniger Sauerstoff zum Atmen. Aber es gelingt ihm auf diese Weise, das Volumen seines Anzugs so weit zu reduzieren, dass er in die Luftschleuse eintauchen kann. In dem engen Schlauch muss er sich dann noch einmal komplett umdrehen, um die Außenluke hinter sich schließen zu können. Der Kosmonaut überlebt, letztlich unversehrt.
3, 2, start!
Es war auch damals schon so, dass man gesagt hat, wer Weltraum kann, der kann alles, weil das natürlich die größten Herausforderungen auf technologischer Seite waren. Nebendran war natürlich auch noch das politische Ding dabei, dass man beweisen musste, dass man das bessere System hat. Das ist heute zum Glück nicht mehr so.
Schon seit den 50er Jahren geht es bei der Weltraumkonkurrenz der beiden Supermächte USA und UdSSR um handfeste irdische Interessen. Die Grundlagen für die kommerzielle und militärische Satellitennutzung werden in dieser Zeit geschaffen. Und die Schubkraft der Raketen, die die Raumfahrer ins All schießen, lässt sich schließlich genauso für den Transport atomarer Sprengköpfe nutzen. Den größten symbolischen Mehrwert aber verspricht der erste Flug zum Mond.
Dabei war es auch notwendig, die Kapazität zu entwickeln, dass man mit dem Raumanzug aussteigen kann aus dem Raumschiff, um das gegebenenfalls von außen zu reparieren. Und deswegen war das natürlich eine technische Entwicklung, die schnell vorangetrieben wurde. Und dabei sind bestimmt auch höhere Risiken eingegangen worden, als man sie heutzutage eingehen würde.
Die NASA peilt den Ausstieg ihrer Astronauten ins All für Mitte 1965 an. Darüber sind die Sowjets aus US-amerikanischen Zeitungsberichten informiert. Sie wollen der gegnerischen Supermacht unbedingt zuvorkommen und schaffen es auch. Während der Vorbereitungen für die sowjetische Mission im Frühjahr 1965 lässt Chefkonstrukteur Sergei Koroljow in die Vosrot-Raumkapsel die aufblasbare Luftschleuse einbauen. Durch sie gelangt Kosmonaut Alexei Leonow dann am 18. März zurück ins Innere des Raumschiffes. Von den erheblichen Komplikationen ist nach der Landung allerdings nicht die Rede. Tausende bejubeln am 21. März auf dem Roten Platz in Moskau die beiden zurückgekehrten Kosmonauten, Leonow und Pavel Beljajew, den Kommandanten der Mission, der ans Mikrofon tritt.
Erstmalig hat unser Sowjetmensch mutig und zielbewusst hat er den Schritt getan aus dem Kosmos in die Leere des Alls. Das zeugt von der Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung gegenüber der Kapitalistischen. Die sowjetische Wissenschaft, die Technik ist der bürgerlichen überlegen.
Mit der Pioniertat von Beljajews Kollegen Alexei Leonow will sich ein halbes Jahr später auch die DDR schmücken.
Genosse Leonow, der zweite Tag Ihrer Reise durch die Deutsche Demokratische Republik hat begonnen. Schon gestern, der Tag nach Ihrer Ankunft, brachte große Höhepunkte. Die Kundgebung auf dem Marx-Engels-Platz in Berlin und der Jungwählerball in der Dynamo-Halle.
Im Zug zwischen Ost-Berlin und Schwerin fragt der DDR-Reporter den Star aus der Sowjetunion, wann er denn wohl auf dem Mond spazieren gehen werde.
Die Eroberung des Mondes ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Und jeder Kosmonaut hat den Wunsch, als Erster auf dem Mond zu sein. Wenn mir diese große Ehre zuteil werden sollte, dann können die Berliner überzeugt sein, dass ich ihnen ein kleines Stück Mond mit auf die Erde bringen werde.
Bekanntlich haben die Berliner auf Mondgestein verzichten müssen. 4 Jahre nach Alexei Leonows erstem Ausstieg ins All sind es die US-Amerikaner, die auf dem Erdtrabanten landen und damit den prestigeträchtigen Wettlauf zum Mond gewinnen können. Wer vollbringt wann welche Pioniertat? Darin besteht im Zeitalter der Blockkonfrontation die große Konkurrenz zwischen den beiden Supermächten. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst betont, dass im All heute Zusammenarbeit angesagt sei, vor allem beim Betreiben der internationalen Raumstation ISS. Begonnen hat die Kooperation aber bereits im Kalten Krieg.
Das hat es in der Vergangenheit gegeben beim Apollo-Soyuz-Projekt, wo Russland und USA zusammengearbeitet haben, im Weltraum sehr erfolgreich, sehr freundschaftlich, zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Und daran sieht man, dass die Weltraumfahrt eben das Potenzial hat, Länder zusammenzubringen.
Nach jahrelanger Vorbereitung docken im Juli 1975 ein sowjetisches und ein US-amerikanisches Raumschiff in der Erdumlaufbahn aneinander an. Der sowjetische Sojus-Kommandant heißt damals übrigens Alexei Leonow.
Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über den Mann, der als erster frei im All schwebte. Zurück zur irdischen Geschichte. Die Spannung war groß. Vor 25 Jahren, im Frühjahr 1990, bei den Volkskammerwahlen in der noch existierenden DDR. Es waren, gut 4 Monate nach dem Fall der Mauer, die ersten freien Wahlen dort. Die Ostdeutschen konnten also entscheiden, wie es weitergehen sollte. Sollte die DDR, wie manche Bürgerrechtler hofften, als ein freier sozialistischer Staat neben der Bundesrepublik weiter bestehen? Oder war der Zug zur Einheit unwiderstehlich? Am Ende war das Votum eindeutig.
Eine Wahl zur Volkskammer soll stattfinden am 18.03.1990. Der ins Auge gefasste Termin 6. Mai 1990 wird genutzt für die Kommunalwahlen.
Am 5. Februar 1990 verkündete Oberkirchenrat Martin Ziegler in Ost-Berlin einen weitreichenden Beschluss des zentralen Runden Tisches. Das Gremium aus etablierten Kräften des SED-Regimes und Vertretern der Bürgerbewegung sollte den friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie moderieren, sah sich aber aufgrund der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage gezwungen, die Wahl zur Volkskammer vorzuziehen. Denn nach wie vor verließen Anfang 1990 täglich Tausende den Osten. Zudem genoss die SED-PDS-Regierung unter Hans Modrow kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung. Erhard Neubert, damals Vertreter des demokratischen Aufbruchs am runden Tisch.
Auf freie, unabhängige, demokratische Wahlen haben wir ja alle seit langem hingearbeitet. Und da gab es also diese schöne Losung, es wird langsam zur Qual, wir brauchen diese Wahl.
Es blieb nicht bei dieser Losung. Schon Ende 1989 waren viele Demonstranten von dem Ruf »Wir sind das Volk« übergegangen zu »Wir sind ein Volk«. Anfang 1990 schließlich wurden dafür die politischen Weichen gestellt. Nach Gesprächen von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow und kurz darauf von Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow war klar, so Helmut Kohl,
dass die Sowjetunion die Entscheidung der Deutschen, in einem Staat zu leben, respektieren wird. Und dass es Sache der Deutschen ist, den Zeitpunkt und den Weg der Einigung selbst zu bestimmen.
Entsprechend stand der kurze, intensive Wahlkampf in der DDR ganz im Zeichen der Wiedervereinigung und wurde maßgeblich von den westdeutschen Parteien dominiert. Finanziell, organisatorisch und parteipolitisch. Oskar Lafontaine, späterer Kanzlerkandidat der SPD, warnte zwar vor nationaler Besoffenheit und plädierte für eine Konföderation von Bundesrepublik und DDR, aber diesen Vorschlag griff die im Herbst 89 gegründete ostdeutsche Sozialdemokratie nicht auf. Die SDP plakatierte stattdessen ein Foto ihres Ehrenvorsitzenden Willy Brandt mit seiner populären Aussage »Es wächst zusammen, was zusammengehört«. Zwischen diesen beiden Polen agierte Ibrahim Böhme, Spitzenkandidat der SDP und, wie sich bald nach der Wahl herausstellen sollte, einstiger Stasi-Spitzel.
Wir fordern Sie auf, bleiben Sie in Ihrem, unserem Land. Es gibt hier eine Chance für ein erfülltes Leben in Freiheit und mit wachsendem Wohlstand.
Der Beschluss des runden Tisches, bei öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen auf Gastredner aus dem Westen zu verzichten, verhallte weitgehend ungehört. So ließ sich zum Beispiel Helmut Kohl im Osten als Kanzler der Einheit feiern.
Jede Stimme für die PDS, für die Nachfolgeorganisation der SED, ist eine Stimme für die Fortsetzung von Gewalt und Staatsterror. Nie wieder in Deutschland.
Für die Volkskammerwahl schmiedeten CDU und FDP die ostdeutschen Wahlbündnisse Allianz für Deutschland und Bund Freier Demokraten. Dabei entstanden Partnerschaften von neuen Gruppierungen wie dem Demokratischen Aufbruch oder der Deutschen Forumspartei mit den sogenannten Blockflöten Ost-CDU bzw. LDPD. Während die SPD mit der SDP einen unbelasteten Bundesgenossen vorweisen konnte, kooperierten CDU und FDP mit Parteien, die in der DDR systemstabilisierend gewirkt hatten, sich nun aber geschichtsvergessen vom SED-Regime distanzierten.
Der Sozialismus hat Angst und Schrecken verbreitet. Der Sozialismus hat Hunderttausende aus unserer Heimat vertrieben. Der Sozialismus hat jetzt abgewirtschaftet.
Hieß es in einem Werbespot des von Wolfgang Schnur und Rainer Eppelmann geprägten demokratischen Aufbruchs. Schnurs politische Karriere ging freilich kurz vor der Wahl abrupt zu Ende, als seine frühere Tätigkeit als Stasi-Spitzel publik wurde. Die einstige Staatspartei SED-PDS unter Hans Modrow trat ohne westlichen Partner an, bekannte sich zum Sozialismus und strich, getreu dem Text der DDR-Nationalhymne »Der Zukunft zugewandt«, noch vor der Wahl das Kürzel SED aus ihrem Namen.
Don't worry, take Gysi.
Mach dir einen Kopf, wähl Gysi.
Für demokratische Gleichstellung.
Für gesicherte Rechte der Jugend.
Für Kompetenz und Toleranz stehen Gregor und Hans.
In den Umfragen vor der Wahl lagen die Sozialdemokraten weit vorne. Doch überraschend votierten 48% der Ostdeutschen am 18. März für die Allianz für Deutschland. Die SDP wurde mit knapp 22% zweitstärkste Kraft. Die PDS landete mit über 16% auf dem dritten Platz. Die großen Verlierer waren die im Bündnis 90 vereinten Gruppen der Bürgerbewegung. Ohne starke westliche Partner und funktionierende Parteistrukturen sowie mit einem skeptischen Unterton gegenüber einer raschen Wiedervereinigung hatten die eigentlichen Motoren der Wende und des Mauerfalls keine Chance. Sie erhielten nicht einmal 3% der Stimmen. Auch eine friedliche Revolution frisst ihre Kinder. Willy Brandt lieferte eine nüchterne Analyse des Wahlausgangs.
Es ist gar kein Zweifel daran, dass die Mehrheit der Wählerinnen und der Wähler in der bisherigen DDR hat sagen wollen, wir wollen die Einheit und wir wollen sie mit möglichst raschem wirtschaftlichen Anstieg und Aufstieg.
Mit größerem zeitlichen Abstand kommt der Mainzer Historiker Andreas Rödder, Autor einer umfassenden Studie zur Wiedervereinigung, zu einer ähnlichen Einschätzung.
In diesen Wochen zwischen der Öffnung der Grenze und der Volkskammerwahl andererseits verändert die deutsche Revolution ihre Bewegungsrichtung. Sie geht vom Sturz des SED-Regimes über. Im Übrigen, anders als andere Revolutionen der Weltgeschichte, die sich radikalisierten, geht die deutsche Revolution in diesen Monaten über in die geregelten Bahnen der Wiedervereinigung.
Die Mehrheit der DDR-Bevölkerung hatte für die Abwicklung des eigenen Staates gestimmt. Daraufhin handelten die Regierungen in Bonn und Ostberlin einen Staatsvertrag über eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion aus. Stellvertretende Regierungssprecherin des ersten und zugleich letzten frei gewählten DDR-Kabinetts unter Lothar de Maizière war damals übrigens eine gewisse Angela Merkel. Die Währungsunion trat am 1. Juli in Kraft. Drei Monate später, am 3. Oktober 1990, war die DDR Geschichte.
Otto Langels über die ersten freien Wahlen in der DDR, die ja zugleich die letzten waren, weil sie das Schicksal dieses Staates besiegelten. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Katyn ist nur ein kleines Dorf an der Grenze von Russland zu Weißrussland. Zugleich aber ist Katyn ein Symbol. Ein Symbol für einen Massenmord, verübt vor 75 Jahren im April 1940 auf Befehl von Josef Stalin. Innerhalb weniger Wochen wurden damals in Katyn und an einigen anderen Orten etwa 22.000 polnische Offiziere und Intellektuelle ermordet durch Genickschuss. Aber wie kam es zu dem Massaker von Katyn? Die Vorgeschichte führt ein halbes Jahr zurück ins Jahr 1939. Damals hatten Hitler und Stalin ihren teuflischen Pakt geschlossen, der für Polen schreckliche Folgen hatte. Denn die Besatzer kamen gleich von zwei Seiten.
Moszczanica, ein kleines Dorf unweit der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Am 17. September 1939 tauchen hier plötzlich sowjetische Soldaten auf. Die Menschen begreifen nicht, was da vor sich geht. Dass Deutschland Polen überfallen hat, wissen die Dorfbewohner. Aber was will die Rote Armee? Eine Frage, die sich auch der damals 7-jährige Jan Szykuła stellt. Die sowjetischen Truppen rückten mit großen Einheiten auf unser Dorf vor. Unsere Soldaten ergaben sich. Und dann fragten die Russen, wer von euch hat auf uns geschossen? Nachdem sich niemand meldete, sagte der russische Kommandant, dann werden wir eben alle erschießen. Daraufhin trat der polnische Offizier vor und sagte, im Namen meiner Soldatenehre übernehme ich die Verantwortung. Dann meldete sich auch der Schütze. Die Sowjets trennten sie von ihrer Einheit und brachten sie hierher an den Waldrand, genau an diese Stelle, wo wir jetzt stehen, und exekutierten den Offizier und den einfachen Soldaten. Eine Hinrichtung ohne Prozess, ein Kriegsverbrechen, kein Einzelfall. Der sowjetische Einmarsch löst eine gewaltige Schockwelle aus. Die Regierung in Warschau hatte von den Absichten Stalins offenbar keine Ahnung. Dabei weist der polnische Abschirmdienst bereits im August 1939 auf geheime Verhandlungen zwischen Hitler und Stalin hin. Bedenken, die in Warschau ohne Echo bleiben. Zu sehr ist die polnische Regierung damit beschäftigt, die Politik der Nazis zu entschlüsseln. Moskaus Absichten, sagt der polnische Historiker Tomasz Bereza, interessierten da wenig. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Offiziell wurde der Einmarsch in Polen mit der Notwendigkeit begründet, die weißrussische und die ukrainische Minderheit auf dem Territorium Polens beschützen zu müssen. Zwei Minderheiten, die von den Polen angeblich als Bürger zweiter Klasse behandelt wurden. Sie galt es nun zu schützen. Das war die offizielle Behauptung. Als die Frontsoldaten der Roten Armee weiterziehen, kommen die Männer des Geheimdienstes NKWD und installieren überall in den Städten und Dörfern ihre Büros. Sie sind die eigentlichen Schergen auf polnischem Territorium. Der NKWD, das sowjetische Volkskommissariat des Innenministeriums, hat zur Aufgabe, die gesamte polnische Intelligenz zu vernichten. Rund 22.000 polnische Offiziere werden gefangen genommen und in die Wälder unter anderem von Katyn gebracht. Hier finden auch die Massenexekutionen statt, ohne Anhörung der Betroffenen, ohne Angabe von Gründen. So hat es Josef Stalin am 5. März 1940 höchstpersönlich befohlen. Die ebenfalls internierten rund 70.000 Frauen und Kinder der Ermordeten werden unter anderem nach Kasachstan deportiert. Ein Schicksal, das manch einer der Betroffenen heute als das wesentlich Schlimmere bezeichnet. Klar war es besser, erschossen als deportiert zu werden. Was wir dort erlebt haben, das kann sich keiner vorstellen. Elżbieta Machlasch weiß, wovon sie redet. In ihrem Dorf wohnen heute nur noch wenige Nachbarn, die den Einmarsch des Sowjets überlebt haben. Die meisten wurden Anfang 1940, vor allem nachts, von NKWD-Einheiten abgeholt. Nur wenige hatten das Glück, die Lagerhaft zu überleben. Die 1925 geborene Sofia Schawara ist eine von ihnen. Die Sowjets kamen gegen 22 Uhr. Plötzlich standen sie vor unserem Haus mit ihren Gewehren auf den Schultern. Der NKWD-Offizier sagte, auf geht's. Wir mussten alles dalassen. Wir wurden in Viehwaggons verladen und dann fuhren wir einen Monat lang immer weiter nach Osten, bis Irkutsk. Dann ging's mit Schlitten tief in die Taiga. Dort lebten wir in Holzbaracken. Die Menschen starben wie Fliegen, die meisten an Typhus. Im Winter stapelten wir die Leichen in der Holzbaracke. Dann machten sich die Ratten über die Toten her. Wie viele Polen von den Sowjets ermordet wurden, lässt sich bis heute nicht mit Gewissheit sagen. Nur eines steht fest, die meisten repräsentierten die damalige Führungselite des Landes. Juristen, Mediziner, Lehrer, Historiker, Philosophen, Staatsrechtler, Polizei und Verwaltungsfachleute. Wer diese Schicht vernichtet, so Stalins Überlegung, der vernichtet auch das ganze Land. In Katyn, Charkiw, Miednoje und Minsk wurde damit systematisch begonnen. Eine Tragödie, die Angehörige jahrzehntelang wie ein Albtraum verfolgte, sagt Offizierstochter Danuta Panczakiewicz. Den Gedanken, dass Vater tot war, ließen wir nie zu 100% zu. Es gab immer einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass er eines Tages zurückkehren wird. Wir glaubten es, unter anderem, weil wir 1957 vom Roten Kreuz die Nachricht bekamen, dass er niemals auf russischem Territorium gewesen sei. Danuta Panczakiewicz' Vater kehrte niemals zurück. Es dauerte ein halbes Jahrhundert, bis Michael Gorbatschow der Regierung in Warschau jene Listen übergab, aus denen eindeutig hervorgeht, wer unter anderem in Katyn tatsächlich ermordet worden ist. Juristische Gerechtigkeit haben die Angehörigen der Mordopfer indes bis heute nicht erfahren. Moskau macht einfach nicht mit. Und der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg will und kann die russische Führung offenbar nicht dazu zwingen, daran etwas zu ändern. Die Richter rügten zwar mehrmals die russische Informationspraxis gegenüber den Hinterbliebenen der Katyn-Opfer als menschenunwürdig. Der Hauptforderung der polnischen Kläger, neue Ermittlungen in Russland anzuordnen, kam das Straßburger Gericht aus formaljuristischen Gründen indes nicht nach. Ein Urteil, das im Oktober 2013 endgültig bestätigt wurde. Dementsprechend groß ist in Polen auch die Enttäuschung. Der Gerichtshof für Menschenrechte verhielt sich wie Pontius Pilatus, der seine Hände in Unschuld gewaschen hat. Über die Opfer wird gespottet und die Erben der Verbrecher, also der russische Staat, erfahren bei ihrer Haltung eine gewisse juristische Unterstützung. Die Hoffnung, dass Moskau eines Tages vom bisherigen Kurs abweicht und die Verbrechen nicht nur öffentlich zugibt, sondern auch neue Ermittlungen in Russland anordnet, ist denkbar gering. Zumindest so lange, heißt es in Warschau, solange Männer wie Putin in Russland das Sagen haben.
Katyn, bis heute ein unbewältigtes Thema im Verhältnis von Russland zu Polen. Das war aus Warschau ein Bericht von Henrik Jacek. Anne Frank. Dieser Name steht für eine unendlich traurige Geschichte. Ein so waches, intelligentes Mädchen, Zwei Jahre lang lebte sie mit ihrer Familie in einem Versteck in Amsterdam, dann wurden sie verraten und deportiert. Kurz vor Kriegsende starb Anne Frank schließlich, vermutlich an Typhus, im überfüllten Lager Bergen-Belsen. Geblieben ist ihr berühmtes Tagebuch. Was allerdings in vielen Ausgaben weggelassen ist, sind ihre Träume von einem glücklichen Leben in der Schweiz. Und die hatten einen ganz realen Hintergrund, denn die kleine Anne hatte dort zwei Sommer verbracht, in Sils-Maria, wo es tatsächlich noch eine alte Frau gibt, die sich an sie erinnert.
Es war schon damals jenes Paradies, das Hermann Hesse und Thomas Mann, das Marcel Proust und Kurt Tucholsky und später Menuhin Adorno oder Abbado besungen haben. Ein lichtdurchflutetes Hochtal, ein kleines Dorf an einem See, umgeben von schneebedeckten Berggipfeln. Sils-Maria. 1935, als in Deutschland schon der Rassenwahn tobte und Europa in Gefahr geriet, hat das kleine Mädchen Anne Frank zwei Sommer im Haus ihrer Großtante Olga Spitzer verbracht. Olga Spitzer entstammte einer reichen Genfer Bankiersfamilie und besaß oberhalb des Dorfes eine herrliche Jugendstilvilla. Unten im Dorf gab es viele Kinder, darunter Tosca. Sie ist heute 85 und wurde damals Annes Jugendfreundin.
Frau Spitzer hatte einen Privatchauffeur und das war natürlich eine Sensation für uns. Er kam auch der Privatchauffeur einkaufen mit der Köchin. Das hat bei uns ja niemand gemacht, so etwas. Und damals, und dann haben die gefragt, ob sie hätten oben ein kleines Mädchen, und dem ist es langweilig mit diesen alten Leuten, ob sie kann mit mir spielen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, sie soll nur kommen. Dann hat er sie hinuntergebracht und das war ganz nett. Wir haben gespielt draußen. Ich konnte ja nicht Hochdeutsch, aber wir haben uns mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch auch ganz gut verstanden. Sie war ein sehr schüchternes Mädchen. Sehr schüchtern, aber sehr lieb.
Toscas Eltern bewirtschafteten eine kleine Pension für Feriengäste. Die Kinder spielten draußen in der Laube Verstecken, sie kleideten die Puppen an und schickten die zur Schule. Jeden Tag brachte der Chauffeur Anne aus der Villa oben im Wald hinunter ins Dorf zu Tosca. Der Sommer ging vorbei und Anne musste abreisen. Als Abschiedsgeschenk überreichte sie ihrer neuen Freundin eine kleine Blumenvase mit den Worten:
Ich schenke dir diese kleine Vase. Du sollst immer an mich denken. Ich weiß nicht, das war wie ein Talisman für mich. Ich habe diese Vase überall mitgenommen. Ich war in England in der Schule, habe ich sie mitgenommen. Als ich verheiratet war, habe ich sie in meine Wohnung gehabt. Das war mir irgendwie, hatte es eine Kraft in sich. Ich weiß nicht wie.
Dabei wusste Tosca Nett bis 1992 gar nicht, welches Schicksal dieses Mädchen hatte und wie berühmt es wurde mit seinem Tagebuch. Erst als die Hoteliersfrau in der Ausstellung des Nietzsche-Hauses das Foto entdeckte und darunter den Namen Anne Frank, wurde ihr klar, das ist meine Kinderfreundin von damals.
So ist das alles ins Rollen gekommen. Und ich wusste so viele Jahre nicht, dass es Anne Frank war, von dem ich die Vase bekommen hatte. Ich hatte keine Ahnung.
Anne hat 1944 in ihrem Versteck noch von Sils-Maria geträumt und von ihrem Cousin Bernd, mit dem sie eine Filmkarriere starten wollte. Der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter-André Bloch.
Anne Frank war hier sehr glücklich, denn sie war beliebt, sie war von ihrer Großtante vergöttert und sie spielte sehr gern. Ich denke, sie war sehr gerne hier. Und deshalb hat sie dann vor ihrem Ende ja wieder an dieses Sils-Maria gedacht.
Ich bilde mir nun ein, dass ich in die Schweiz gehe und alles mitnehme, auch die Möbel und Geld. Papa und ich schlafen in einem Zimmer, während das Studierzimmer der Jungen mein Zimmer wird, wo ich sitze und Gäste empfange. Mit Privatstunden habe ich die Schule eingeholt und kann auch genügend Französisch und Deutsch, um mitzukommen, wobei ich auch ganz hübsch Schweizerdeutsch kann. Bernd lehrt mich Kunstreiten und Eistanzen, Walzer.
Die Familie Spitzer aus Genf hat verzweifelt versucht, Anne und ihre Familie in die Schweiz zu retten. Allein das Boot sei voll, beschieden die reichen Eidgenossen und überließen Anne wie so viele andere Verfolgte ihrem Schicksal, dem sicheren, schrecklichen Tod im Konzentrationslager. Heute erinnert ein 5 Meter hohes metallenes Windspiel des Schweizer Künstlers Paul Gugelmann im Garten der Villa La Rede an Anne Franks Sommer im Paradies. Titel: Sils-Maria, eine Insel des Friedens. Und im Nietzsche-Haus, der Philosoph hat viele Monate hier verbracht, stehen die Vase und die Sommermöbel, auf denen Anne Frank gesessen hat, bevor sie später im Amsterdamer Versteck begonnen hatte, ihr Tagebuch zu schreiben. Peter André Bloch.
Eigentlich, das ist ja dieser Alltag und dieser Zauber der Natur und dahinter dann die unglaubliche Wehmut, dass das dann Erinnerung blieb und keine Folgen mehr haben konnte. Aber immerhin der Traum der Erinnerung blieb.
Anne Frank im Engadin, eine kleine, traurig schöne Geschichte, erzählt von Maria Ossowski. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.